ARD Sounds. Radio 1 Medienmagazin. Redaktionsbesuch mit Theresa Sickert.
Wir sind in der Bojenstraße. Gleich neben dem BND. Das ist gleich in Sichtweite. Das passt.
Wir beobachten. Freuen sich auch.
Die freuen sich auch. Ja, man kennt sich sogar. Man kennt sich schon vorher, aber es ist eine gute Nachbarschaft. Und wir überwachen uns gegenseitig sozusagen.
Und da sind wir bei Netzpolitik.org.
So ist es.
Ja, herzlich willkommen zum Medienmagazin, mal wieder mit einem Redaktionsbesuch. Ich besuche Redaktionen in Berlin und Brandenburg, um Ihnen zu zeigen, wie vielfältig unsere Medienlandschaft hier ist. Und diesmal war ich also bei Netzpolitik.org, einer deutschen Nachrichtenwebsite zu digitalen Freiheitsrechten. Co-Chefredakteur Daniel Leisegang ist mir vor dem Gebäude begegnet und hat mich mit hineinbegleitet. In der Netzpolitik-Redaktion beschäftigt man sich vor allem mit Themen wie Netzpolitik, das sagt ja der Name schon, Open-Source-Software, Telekommunikation, Gesetzen oder auch staatlicher Überwachung. Und deshalb ist es jetzt auch so ein bisschen ironisch, dass die Redaktion in Berlin gleich um die Ecke des BND sitzt. Wie arbeitet eine kleine Redaktion mit nischigen Themen, die sich fast ausschließlich über Spenden finanziert? Wir sind heute mit dem Medienmagazin in der Redaktion von Netzpolitik.org. Co-Chefredakteurin Anna Biselli und ich haben uns in einen kleinen Konferenzraum zurückgezogen, um in Ruhe sprechen zu können. Man duzt sich hier, auch mich.
Genau, wir haben hier einen kleinen Konferenzraum, der wurde verkleinert, eigentlich war er doppelt so groß, aber wir brauchten ein weiteres Büro, deshalb haben wir den in der Mitte einmal durchgeteilt. Wir haben hier glücklicherweise ein relativ großes Fenster, das zeigt zu einem Innenhof. Die weiße Wand, die wir aus dem Fenster sehen, gehört zu einem Gebäude, in dem auch Verwaltung des BND sitzt. Das ist immer ganz unterhaltsam, oben auf dem Dach stehen auch so eine Kamera, die ein bisschen auffällig ist. Und unser Konferenzraum ist so klein, weil wir auch gar nicht alle Konferenzen hier drin machen. Das heißt, wir machen hier die Redaktionskonferenzen, wo nicht das gesamte Team anwesend ist. Da stapelt sich manchmal und manchmal sitzen wir auch in der zweiten Reihe, aber das ist ganz okay. Und immer, wenn wir einen größeren Raum brauchen, gehen wir draußen quasi auf unser, wir nennen es Holodeck, ich weiß gar nicht warum. Wir haben in dem Konferenzraum einen riesengroßen Monitor, der sehr irritierend ist, wenn man eine Videokonferenz mit einer Person hat, weil dann ist plötzlich der Kopf viel größer, als so ein normaler Kopf ist. Wir haben seit ein paar Wochen diese Akustikpaneele, die in Videokonferenzen auch seltsam aussehen, weil dann irgendwie dieser Moiré-Effekt einsetzt und alles ganz doll verschwimmt. Aber nichtsdestotrotz, wir sind sehr zufrieden mit dem Raum.
Bei Netzpolitik.org arbeiten rund 20 Menschen. Nicht alle diese Menschen sind Redakteurinnen und Redakteure, sondern eben auch Menschen, die sich um Buchhaltung kümmern, die IT, die Webseite und die Spenden. Von Anna Biselli wollte ich wissen, wie die Redaktion nun genau arbeitet und wie sie sich eine Woche strukturiert.
Wir haben so, ich glaube, sehr klassische Redaktionsabläufe. Das heißt, jeden Morgen um 10 Uhr treffen wir uns mit der Redaktion zu einer Redaktionskonferenz. Sie sind in der Regel sehr kurz. Das heißt, manchmal dauern die auch wirklich nur so 5 bis 10 Minuten. Dienstags dauern die immer ein bisschen länger. Dann machen wir eine kurze Feedbackrunde und eine kurze Runde, was Menschen in der Woche so planen. Das heißt, damit alle ungefähr wissen, was die Kolleginnen so vorhaben und was die so auf dem Schreibtisch haben. Und was, glaube ich, besonders ist, ist, dass wir auch viel im Gesamtteam entscheiden. Das heißt, wir sind sehr basisorientiert organisiert und treffen uns dann auch dienstags mittags zu einer Gesamtkonferenz mit dem ganzen Team. Da sind dann alle Menschen dabei und besprechen Themen, die alle betreffen und versuchen auch Entscheidungen zu treffen, die alle betreffen. Und das kann von, weiß ich nicht, kaufen wir eine neue Spülmaschine sein, bis eben zu den größeren Themen, wie wir uns organisieren und wie wir arbeiten wollen. Das ist immer ganz unterschiedlich. In manchen Wochen gibt es da viel zu besprechen und in manchen Wochen eben nicht so viel. Ansonsten machen wir auch das, was so eine klassische Redaktion macht. Das heißt, wir schreiben Texte, wir recherchieren, wir gehen raus, führen Interviews. Wir stehen auch als InterviewpartnerInnen für andere Medien zur Verfügung. Das heißt, viele fragen auch unsere Expertise an. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns gar nicht so sehr von einer klassischen Redaktion, außer dass wir jetzt nicht so groß sind wie andere große Medienhäuser und beispielsweise jetzt nicht in Ressorts oder sowas organisiert sind. Wir organisieren uns stattdessen in sogenannten Thementeams. Das heißt, das sind Menschen, die zu einem Thema viel arbeiten, schließen sich dann zusammen und organisieren sich, um Informationen auszutauschen, um gemeinsam an Texten zu arbeiten. Aber es ist eben nicht so, dass es dann feste Teams gibt, zu denen eine Person fest gehört, sondern eine Person kann in mehreren Teams sein und ist das in der Regel auch. Und das sind eher selbstorganisierte Organisationszusammenhänge, die eben dann das leisten, was gerade gebraucht wird.
Das bringt uns eigentlich schon sehr schön zu den Inhalten. Wonach entscheidet ihr, was eine Geschichte ist und was, ich sag mal in Anführungszeichen, vielleicht nur ein politisches Anliegen? Und gibt es da eben auch manchmal Konflikte?
Ja, da gibt es eigentlich immer Konflikte, und zwar immer den Konflikt mit unseren Ressourcen. Einfach auch dadurch, dass wir so, ich glaube, ja, 12 schreibende Menschen sind, ist es natürlich immer die Sache, dass viel zu viel passiert und wir das nicht alles abdecken können. Das heißt, da haben wir einen Konflikt mit der Außenwelt, dass wir uns eben entscheiden müssen und relativ hart entscheiden müssen, teilweise auch, was machen wir, was können wir leisten und was lassen wir vielleicht dann auch eben links liegen. Und das sind so Entscheidungen, die wir versuchen gemeinsam zu treffen, sowohl im Tagesgeschäft als auch so aufs Jahr gesehen. Das heißt, wir treffen uns auch jährlich zu einer Klausur, wo wir sagen, okay, wir wissen, dass dieses Jahr folgende Dinge passieren oder folgende Themen groß werden. Das heißt, ein paar Sachen kann man ja mal absehen. Und dann versuchen wir auch die Entscheidung zu treffen, was begleiten wir denn eng und was begleiten wir vielleicht nicht so eng. Und wie wir die Entscheidung treffen, ist vielleicht auch ein bisschen anders als anderswo. Wir treffen die Entscheidung auch danach, ob das schon von jemand anderem gut abgedeckt wird. Das heißt, wir sagen, es gibt Themen, da gibt es ein breites Interesse, da berichten große Medien drüber, da berichten die auch gut drüber und fundiert. Und dann sagen wir, naja, okay, wenn es solche Themen gibt, wo alle Perspektiven gut abgedeckt werden, dann ist es vielleicht ein Thema, dafür braucht es uns nicht unbedingt. Und dann gibt es aber Themen, wo wir sagen, da müssen wir was zu sagen und da müssen wir was zu machen, weil eben die Perspektive sonst fehlt. Das heißt, der Grundsatz von Netzpolitik oder ich sag mal die Grundlage von Netzpolitik.org ist ja, dass wir sagen, wir berichten nicht neutral, sondern wir berichten mit einem Fokus auf Grund- und Freiheitsrechte und eben aus der Perspektive der Zivilgesellschaft. Und das sind Perspektiven, die bei manchen Themen oft untergehen und in anderen Medien beispielsweise nicht so betrachtet werden. Wir haben, wenn man das zum Beispiel am Beispiel Breitbandausbau, ne, das ist jetzt so ein Thema, da berichten viele, viele Medien drüber. Und viele machen das aber eher aus so einer Perspektive von beispielsweise von Wirtschaftspolitik, wie sieht das wirtschaftlich aus, oder machen das aus ganz anderen Perspektiven. Aber es gibt eben wenig Medien, die machen das aus so einer Teilhabeperspektive oder aus der Perspektive, was heißt das denn wirklich für Menschen, wenn das nicht so läuft, wie es vielleicht geplant ist. Und ich glaube, das ist so eine Perspektive, wo wir immer wieder gucken, braucht es die jetzt von uns, ist die schon abgedeckt? Oder wenn wir über die ganze Sicherheitspolitik sprechen, dann ist es eben auch oft so, dass diese Perspektive von, was ist eigentlich die Sicherheit, die wir wollen, was ist eigentlich der Weg, um die zu erreichen, dass es das oft nicht so gibt und dass es auch oft nicht so eine kontinuierliche Berichterstattung darüber gibt. Wir berichten beispielsweise seit deutlich mehr als 10 Jahren über Vorratsdatenspeicherung. Und ich glaube, das ist so eine Kontinuität, die auch wenige andere Häuser haben mit dem ganzen Ballast und Hintergrundwissen eben, um diese Themen zu begleiten.
Wir sind immer noch bei netzpolitik.org mit Anna Biselli, die uns einen kleinen Einblick in die Redaktion gibt.
Ja, wir stehen hier im Eingang. Normalerweise leuchtet der Leuchtkasten auch. Wir sehen da so 2 Türen. Die eine ist zugeschlossen, da sind unsere Server drin. Da kommt nur unsere IT-Person erstmal ran. Wir stehen hier in einem großen Tisch, auf dem ganz viele Sticker und Poster von uns und von anderen liegen, den sich dann manchmal BesucherInnen mitnehmen. Genau, und das erste Büro ist ein Büro, in dem Menschen aus der IT, aus der Spendenverwaltung und unser Kreationsmensch, der heute nicht im Büro ist, sitzen. Wir sehen, auch da gibt es viele Dinge. Alte Kampagnenmaterialien, die an der Wand hängen, ein riesiges Regal, wo unser ganzes Kampagnenmaterial drinsteckt.
Geheimdienste raus, das Netz ist voll, Grundrechte zuerst, lese ich zum Beispiel an der Wand.
Genau, das sind Motive aus der vorletzten Jahresendkampagne, die, glaube ich, hier auch sehr, die sieht man hier öfter. Ich glaube, die ist uns ein bisschen ans Herz gewachsen. Wir haben hier verschiedene große Büros, das heißt, in manchen Büros sitzen 2 Menschen, in manchen Büros sitzen mehr Menschen. Wir haben versucht, das ein bisschen nach Bedarf zu gestalten. Viele Menschen arbeiten hier ja nicht 5 Tage die Woche, wir sind so viele hier in Lifestyle-Teilzeit, wie Friedrich Merz vielleicht uns vorwerfen würde. Und dann gucken wir auch so ein bisschen, ne, in welchem Büro sind an welchem Tag wie viele Menschen da, damit es so einigermaßen für alle passt am Ende.
Und den Räumen kann man wirklich ansehen, wie die Menschen so drauf sind, die hier arbeiten. Manche sind total clean, manche haben eben sehr viele politische Plakate drin und manche sind nahezu wohnlich eingerichtet mit vielen grünen Pflanzen. Sogar die Fenster sind umrangelt, eine Glückskatze winkt, also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind immer noch bei netzpolitik.org in Berlin zu Besuch und im Gespräch mit der Co-Chefredakteurin Anna Biselli über die Arbeit in der Redaktion. Netzpolitik versteht sich nicht als neutral berichtende Redaktion. Das ist vielleicht auch genau der Punkt, der dem Medium am meisten vorgeworfen wird. Zu viel Aktivismus statt Journalismus. Die Redaktion hat regelmäßig Kontakt zu Aktivistinnen und Aktivisten und natürlich auch Whistleblowern. Von Anna Biselli wollte ich daher wissen, wo sie die Grenze zieht. Hier machen wir uns zu sehr mit einem Thema gemein und hier brauchen wir den nötigen Abstand, um gut berichten zu können.
Ich glaube, dass Neutralität ist eine vollständige Illusion. Und Neutralität ist für mich auch nicht das, was überhaupt erstrebenswert ist. Weil ich glaube, das sieht man an einem ganz einfachen Beispiel. Eine Neutralität gibt es in keinem Medium. Und das ist auch kein Problem. So, ich verlasse den Boden der Neutralität an dem Moment, wo ich überlege, ob ich jetzt über den Kaninchenzüchterverein berichte oder über den Dackelzüchterverein, weil ich vielleicht nicht beides gleichzeitig kann, weil ich nur eine Reporterin habe, die vielleicht am Sonntag da rausgehen kann und irgendwo hingeht. Das heißt, in dem Moment verlasse ich diesen Boden und sage, was ist wichtiger oder was interessiert vielleicht mehr Menschen. Und das heißt, wir versuchen nicht neutral zu sein, wir versuchen offenzulegen, aus welcher Perspektive wir berichten und welche Werte wir haben. Nämlich wir sagen, okay, wir berichten aus der Perspektive der Zivilgesellschaft, quasi wir berichten für Grund- und Freiheitsrechte und das ist das, was wir tun. Wenn man uns das zum Vorwurf macht, dann können Menschen das tun, aber ich glaube, dann sollten sie auch reflektieren, aus welchen Perspektiven sie berichten. Denn wir sind JournalistInnen, wir sind aber auch Menschen, wir sind Menschen, die politisch interessiert sind und wir hängen ja nicht unsere Weltanschauung, wir hängen unsere Überzeugung ja nicht an der Garderobe ab und dann sagen wir, wir sind einfach ausschließlich ChronistInnen, die hier berichten, was in der Welt passiert, sondern ich glaube, jede Person, die JournalistIn ist oder die Medien macht, muss Werte haben und wenn es am Ende muss der Minimalkonsens sein, okay, wir kämpfen auch für die Pressefreiheit, denn das ist die Grundlage dessen, was wir tun. Das heißt, Menschen können unsere Texte lesen und bekommen dann Informationen und dann können sie die für sich selbst einordnen und wir versuchen eben, ihnen die Informationen zu geben, die sie dafür brauchen, das für sich einzuordnen. Die können zu einem anderen Schluss kommen wie wir, das ist vollkommen in Ordnung, aber wir wollen, dass sie diese Informationen haben und das ist beispielsweise auch ein Grund, warum wir sagen, dass so oft es geht, dass wir die Originalquellen veröffentlichen dessen, was wir tun. Das heißt, wir veröffentlichen sehr viele Dokumente, auch im Volltext, damit wir sagen können, okay, guckt da auch selber rein, wenn ihr das wollt und schaut eben, kommt ihr zu denselben Schlüssen wie wir oder kommt ihr quasi zur selben Analyse wie wir? Seht ihr das vielleicht ganz anders? Wollt ihr damit auch weiterarbeiten? Wollt ihr euch dann eine eigene Meinung bilden auf der Basis dessen, was wir zur Verfügung stellen? Oder wir verlinken auch im Gegensatz zu anderen Medien sehr viel eben auf die Quellen, die wir nutzen, damit Menschen das selber prüfen können.
Für viele Menschen sind die Themen, die Netzpolitik bearbeitet, vielleicht auch kompliziert oder nicht unbedingt, zumindest auf den ersten Blick Teil ihrer Lebensrealität. Und trotzdem sind viele dieser Themen ja sehr wichtig. Und auch für euch ist es natürlich wichtig, dass ihr Menschen erreicht mit dem, was ihr macht. Zum einen, weil das natürlich ein Anliegen ist. So habe ich dich zumindest auch verstanden. Und eben auch, weil natürlich auch eine Redaktion sich letztlich finanzieren muss. Und das geht natürlich darüber, wenn Leute darauf aufmerksam werden, die Arbeit gut finden. Ihr finanziert euch eben hauptsächlich über Spenden. Wo findet ihr da so eine Balance, also auch komplizierte Dinge so zu erklären, dass sie ein Publikum finden, ohne zu vereinfachen?
Ich glaube, das ist eine Balance, die wir selber immer wieder neu suchen und wo wir selber auch oft das Problem haben, dass wir selber sehr tief drinstecken und dass uns teilweise, wenn wir nicht aktiv versuchen, aus dieser Rolle rauszugehen und uns aktiv zu fragen, okay, was habe ich denn quasi als Mensch, der sich damit vielleicht noch nicht beschäftigt hat, was habe ich denn für Fragen? Das ist was, worüber wir auch oft lachen, wenn wir dann im Nachhinein unsere Texte besprechen und dann unsere Texte kritisieren, wo man sich dann denkt, so, okay, weiß ich nicht, wie soll denn das jemand irgendwie verstanden haben, der das Thema noch nicht so kennt? Weil das fängt schon bei Sachen an wie, ich glaube, vielen Menschen ist nicht klar, was ein Trilog in der EU ist. Und das sind irgendwie Dinge, klar, das wissen wir. Und wir müssen aber uns immer wieder klar machen, okay, das ist aber nichts, was wir voraussetzen wollen eigentlich, sondern das sind Dinge, die wir dann Menschen auch erklären. Und ich glaube schon, dass es mit der Lebensrealität der Menschen sehr, sehr viel zu tun hat, was wir machen, weil Menschen verbringen sehr viel Zeit im Internet. Menschen verbringen sehr viel Zeit in der digitalen Welt und es hat sich auch geändert. Das heißt, so dieses Ding von, das ist ja nur so eine Sache, die ein paar Nerds interessiert oder irgendwie so diese Tech-Community. Das war, glaube ich, so als ich angefangen habe, war das noch so ein Ding, aber das hat sich sehr, sehr schnell geändert. Das heißt, damals, kurz nachdem ich angefangen habe, kamen diese ganzen Snowden-Enthüllungen. Das hat sehr viele Menschen bewegt. Nicht, weil das irgendwie ihre Lebensrealität ist, sondern weil sie gemerkt haben, so, oh, da passieren irgendwie Dinge, von denen wusste ich ja nichts, aber ich finde die nicht gut vielleicht. So, das war so ein erster Punkt, wo dann quasi dieses sich Beschäftigen mit Datenschutz, dieses Beschäftigen mit Geheimdiensten, wo das dann nicht mehr so eine krasse Nische war, dass irgendwelche komischen Nerds oder so gemacht haben. Und mittlerweile sind die Debatten ja super breit. Das heißt, wir haben ja aktuell diese riesige Debatte über Social-Media-Verbote, über Alterskontrollen. Und das ist schon was, glaube ich, die gesamte Gesellschaft bewegt. Das heißt, das höre ich irgendwie morgens im Radio, das besprechen wir hier irgendwie im Büro sehr intensiv. Und das sagen dann einem auch Menschen in der Freizeit, dass sie sich damit beschäftigen. Das heißt, ich glaube, da wandelt sich viel und Menschen erkennen schon, dass diese Themen sehr weit in ihr Leben reinreichen.
Netzpolitik-Chefredakteurin Anna Biselli über die journalistische Arbeit in der Redaktion. Wir schauen gleich auf die aktuelle Datenhändler-Recherche von Netzpolitik, die auch gerade als Doku in der ARD-Mediathek zu sehen ist.
Radio 1 Medienmagazin. Redaktionsbesuch mit Theresa Sickert.
Ich bin immer noch bei netzpolitik.org in Berlin zu Besuch und Chefredakteurin Anna Biselli und ich laufen weiter durch die Redaktion bis zur Küche, die sich in den großen Konferenz- und Sozialraum öffnet.
Hier wird auch gefeiert. Ich glaube, zu selten. Das ist was wir uns öfter vornehmen, auch Erfolge zu feiern. Du siehst vielleicht gerade noch eine Packung Puderzucker auf dem Tisch stehen. Letzte Woche gab es Waffeln, weil wir verschiedene Sachen gefeiert haben. Wir haben gefeiert, dass die Data Broker-Doku raus ist und irgendwie sehr viele Menschen erreicht hat. Das heißt, wir haben sehr viel Rückmeldung bekommen. Wir haben unsere neue IT-Person willkommen geheißen, der bald bei uns anfängt. Und dann gab es Waffeln.
Und ich sehe ja auch Preise.
Oh ja, du siehst auch Preise, genau. Wir sehen da so ein Bücherregal, das uns auch schon lange begleitet, das ein bisschen unsortiert ist gerade. Und da oben drauf stehen diese charakteristischen Plexiglas-Quader. Die Plexiglas-Versionen stehen auf dem Regal, die anderen Versionen hängen als Urkunde an der Wand. Ich glaube, der Preis für den ausgezeichneten Ort ist irgendwie so einer der witzigsten Preise für diese, weil das kurz davor war, bevor uns diese Landesverratsermittlungen erreicht haben. Das heißt, auf der einen Seite wurden wir mehr oder weniger vom Land ausgezeichnet, auf der anderen Seite wurde dann ermittelt. Und das war so eine schöner Widerspruch in sehr, sehr kurzer Zeitfolge. Aber ich glaube, so aktuellere Preise, die wir beispielsweise bekommen haben, wir haben letztes Jahr 2 Grimme Online Awards bekommen oder vorletztes Jahr. Einmal für unseren Podcast und einmal für die Data Broker Recherchen. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf.
Landesverrat, ja, vielleicht erinnern Sie sich, im Mai 2015 leitete der damalige Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren gegen den Netzpolitik-Redakteur André Meister und den damaligen Chefredakteur Markus Beckedahl ein. Das Verfahren wurde wenige Monate später eingestellt. Uns interessiert jetzt aber zunächst die Data Broker-Recherche, die von Anna Biselli angesprochen worden ist, die 2024 auch den Grimme Online Award bekommen hat.
Radio 1 Medienmagazin. Redaktionsbesuch.
Ja, immer noch bei netzpolitik.org. Wir sprechen jetzt über die sogenannten Data Broker Files. Netzpolitik hat gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk eine große Recherche auf den Weg gebracht, in der gezeigt wird, wie der Datenhandel der Online-Werbeindustrie funktioniert und warum er so gefährlich sein kann für Millionen von Menschen. Es gibt zahlreiche Texte dazu, aber auch eine Dokumentation, die Sie aktuell in der ARD-Mediathek anschauen können. Gefährliche Apps im Netz der Datenhändler heißt sie. Sebastian Meineck hat gemeinsam mit Ingo Dachwitz aus dem Netzpolitik-Team dazu recherchiert. Von ihm wollte ich wissen, worum es genau in der Recherche geht.
Es begann alles Ende 2023. Da hatte ich eine Recherche aus den Niederlanden gelesen, in der ein Journalist plötzlich einen kostenlosen Datensatz mit Handystandortdaten in die Hände bekommen hatte, von Menschen in den Niederlanden. Also man konnte sehen, welches Handy war wann wo unterwegs, mit sehr genauen Verortungen auf einer Karte. Und daraus waren Bewegungsprofile ableitbar. Man konnte sehen, wo Menschen arbeiten und wo sie wohnen. Und ich habe mit dem Kollegen gesprochen und der Kollege hat mir dann nicht nur erzählt, wie er es gemacht hat, sondern er hat mir auch gesagt, dieser Datenhandel ist global. Und dann habe ich den Kollegen gefragt, meinst du, es gibt Aussichten darauf, das auch mal in Deutschland zu wiederholen? Und er meinte, probier das unbedingt aus. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mich Anfang 2024 bei einem Datenmarktplatz registriert. Einfach mit einer E-Mail-Adresse. Das funktioniert so ähnlich wie Amazon. Und dieser Datenmarktplatz verbindet InteressentInnen für allerlei Daten mit AnbieterInnen für allerlei Daten. Unter anderem Handystandortdaten. Und auf diesem Weg bin ich in Kontakt gekommen mit einem US-amerikanischen Datenhändler, der Handystandortdaten im Angebot hatte und mir kostenlos, nur als Vorschau für ein Bezahlangebot, 3,6 Milliarden Handystandortdaten aus Deutschland geschickt hat. Das war unser erster Datensatz. Ich war erstmal begeistert und wollte reinschauen, sind die Daten echt, kann man mit denen was anfangen, und habe gemerkt, mir fehlen gerade die Skills, um einen so großen Datensatz zu öffnen. Ich weiß gar nicht, mit welchem Programm ich das mache. Mein Rechner stürzt ab. Ich habe es dann erstmal hinbekommen, mir so einen kleinen Ausschnitt der Daten anzusehen und habe gemerkt, wie soll ich das denn schaffen, das auszuwerten? Wir brauchen eigentlich ein Tool. Und so entstand die Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk, mit BR Data. Also Februar 2024 haben wir uns zusammengeschlossen, Netzpolitik.org und Bayerischer Rundfunk. Und seitdem, übrigens bis heute, recherchieren wir gemeinsam.
Und jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, na gut, jetzt gibt es sozusagen Standortdaten. Was hat das mit mir zu tun? Ihr selbst habt auch den Artikel überschrieben mit Achtung, Datenhandel, Lebensgefahr. Das ist natürlich vielleicht auch reißerisch, weil man erstmal denkt, oh, Lebensgefahr, okay, das klingt krass. Ist es tatsächlich eine echte, reale Gefahr oder ist es eine hypothetische Gefahr, wenn ihr tatsächlich auch von Lebensgefahr sprecht? Also von welcher Gefahr tatsächlich geht ihr aus?
Es kommt auf die individuelle Lebenssituation an, wie gefährlich das ist, dass das eigene Bewegungsprofil offen im Netz zugänglich ist. Einer unserer ersten Berichte handelte davon, dass wir Bewegungsprofile von Menschen in sicherheitsrelevanten Bereichen gefunden haben. Also Menschen, die beispielsweise arbeiten für Regierung und Parlament, für Militär, Polizei und Geheimdienste. Oder Menschen, die Zugang haben zu Orten, wo in Deutschland Atomwaffen gelagert werden. Das kann natürlich gefährlich sein. Das interessiert möglicherweise Geheimdienste von anderen Staaten, die Deutschland ausspionieren wollen, die Sabotageakte planen. Das heißt, solche Menschen können zum Beispiel insbesondere ins Visier geraten. Das war so der Teil nationale Sicherheit. Aber wir haben auch außerhalb von nationaler Sicherheit recherchiert. Was könnte noch für eine Person unangenehm sein? Wo könnten Bewegungsprofile Grundrechte verletzen, die Intimsphäre verletzen? Wir haben Bewegungsprofile von Menschen gefunden, die zu Besuch in beispielsweise Suchtkliniken waren oder in anderen Krankenhäusern. Wir haben Bewegungsprofile von Menschen gefunden, die zu Besuch waren in Bordellen oder Swingerclubs. Für manche ist das vielleicht etwas, was sie auf keinen Fall öffentlich erzählen möchten. Und um jetzt sozusagen zu dem zu kommen, wo du gefragt hast, könnte das nicht reißerisch sein? Ne? Wir haben ja die Überschrift gewählt, Achtung, Datenhandel, Lebensgefahr. Diese Überschrift und die Doku dahinter stellt die Fälle in den Mittelpunkt, wo wir feststellen konnten, ab jetzt wird es am allergefährlichsten. Beispielsweise haben wir Handyortungen von der Front in der Ukraine gefunden, die also die Soldaten dort und deren Stellungen wirklich gefährden kann, wenn es darum geht, dass beispielsweise die Gegenseite nach Hinweisen sucht, wo als nächstes Bomben fallen sollen. Ein anderes Beispiel erzählt von einer 18-Jährigen aus Bayern, die sagt, naja, ihr eigenes Bewegungsprofil zeigt auch, wo sie alleine spazieren geht. Und sie sagt von sich selber, dass die Vorstellung unangenehm wäre, wenn irgendjemand stalkingmäßig solche Daten hätte.
Warum ist das politisch nicht stärker reguliert, wenn eben ja doch auch ganz konkrete Fälle existieren, an denen man sozusagen festmachen kann, okay, da wird es wirklich gefährlich für Menschen, wenn wir da die Fäden zusammenführen?
Das Werbeökosystem ist strukturell angreifbar. Wir haben es mit teilweise Hunderten, teilweise Tausenden AkteurInnen zu tun, internationale Unternehmen, durch deren Hände unsere Daten fließen. Jeden Tag, jede Sekunde, während wir Apps nutzen. Teilweise fließen die Daten einfach nur ab, weil uns eine personalisierte Werbeanzeige angezeigt wird. Das heißt, sobald wir eine App öffnen, wo ein Werbeclip läuft, ist es eventuell schon zu spät. Keine Aufsichtsbehörde hat da eine sinnvolle Übersicht darüber. Teilweise haben selbst die einzelnen Akteure innerhalb des Werbeökosystems keine Ahnung, was die anderen im Ökosystem mit den Daten machen, mit denen sie hantieren. Wir haben schon sehr früh in den Recherchen eine klare These kennengelernt, nämlich es braucht ein Verbot von Tracking und Profilbildung zu Werbezwecken. Ganz am Anfang dachte ich, das ist vielleicht ein bisschen radikal, aber inzwischen habe ich begriffen, Das ist wahrscheinlich das Einzige, was uns schützen kann.
Ist das, also wenn sowas dann tatsächlich auch politische Realität wird oder zumindest diskutiert wird, ein Zeichen für euch als Redaktion, wir haben mit unserer Recherche was bewegt? Man kann zumindest erstmal sagen, es hat eine Menge Aufmerksamkeit gegeben. Also die Doku haben am 7. April, als sie erschienen ist, rund 11% damals geschaut. Marktanteil, bei YouTube hat das Video ungefähr 300.000 Aufrufe mittlerweile. Ihr habt natürlich weitere Artikel dazu verfasst. Ist sozusagen der Erfolg für euch bei so einer Art von Recherche immer auch daran messbar, eben was danach politisch passiert? Oder geht es dann doch eben vor allen Dingen erstmal um Reichweite?
Wir haben den Vorteil bei Netzpolitik.org, dass wir nicht besonders auf Reichweite achten müssen. Natürlich ist es uns wichtig, weil wir über Themen berichten, die wichtig sind, dass viele Leute davon erfahren. Aber noch besser, wenn du mich persönlich fragst, wäre es, wenn Missstände auch abgestellt werden. Wir haben gemerkt, dass das Interesse an den Data Broker Files riesig ist. Wir haben in den letzten 2 Jahren auch mit verschiedenen internationalen Nachrichtenmedien kooperiert. Es gab Veröffentlichungen in Frankreich, in Belgien, in den USA und so weiter. Auch die neue TV-Doku wurde in andere Sprachen übersetzt, ist jetzt auch in einer Synchronfassung auf Englisch und Spanisch erschienen. Und wir haben auch gesehen, es gibt Echo aus der Politik. Und das liegt gerade an dem einen Teilaspekt der Data Broker Files, nämlich dem Thema nationale Sicherheit. Als jemand, dem auch Grundrechte wie Privatsphäre und Datenschutz am Herzen liegen, ist das auch ein Stück weit schade, denn ich finde, man sollte nicht erst nationale Sicherheit brauchen, um ein Thema wichtig zu finden, aber offenbar ist das so?
Das ist der Hebel.
Nationale Sicherheit ist ein Türöffner bei einer solchen Recherche, um Gehör zu finden bei Menschen oder vielleicht auch Parteien in einem politischen Spektrum, die sich sonst nicht besonders für Grundrechte wie Privatsphäre interessieren. Also wir hatten in Reaktion auf unsere Recherchen auch Stimmen, beispielsweise von Axel Voss, wichtiger Digitalpolitiker der Union im EU-Parlament, der auch sagte, es braucht eine strengere Regulierung. Unsere Recherchen, die Data Broker Files, werden jetzt als ein Argument herangeführt, warum wir Datenschutz nicht noch mehr abbauen sollen. Und das ist eine zweischneidige Freude. Einerseits ist es ein gutes Zeichen, dass eine Recherche von uns als Beispiel aufgeführt wird, warum man Datenschutz nicht abbauen sollte. Aber in die Defensive gehen zu müssen, ist eigentlich total traurig. Denn die Data Broker Files sollten zeigen, warum es so wichtig ist, Datenschutz zu stärken und nicht ein bisschen weniger abzubauen, als vorher geplant war.
Sebastian Meineck über die Data Broker Recherche. Die dazugehörige Doku Gefährliche Apps im Netz der Datenhändler können Sie sich in der ARD Mediathek anschauen.
Radio 1 Medienmagazin. Redaktionsbesuch.
Bei netzpolitik.org. Wir kommen nun zu einem zentralen Ort in der Redaktion.
Und ich glaube, zwei der wichtigsten Dinge sind unsere Kaffeemaschine, die gerade auf der Seite liegt und wo die Dichtung repariert wird. Die ist uns letzte Woche ausgelaufen. Das war ein schlimmer Tag. Ich kam morgens ins Büro und es war Wasser auf dem Boden und die Kaffeemaschine funktionierte nicht.
Was war schlimmer, dass Wasser auf dem Boden war oder dass die Kaffeemaschine nicht funktioniert hat?
Gleichzeitigkeit. Das heißt, man soll ein Problem lösen, ohne den Kaffee zu haben. Das war auf jeden Fall nicht schön. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Ort. Der zweite wichtige Ort ist unsere selbstorganisierte Snackbox. Das heißt, wir haben so eine kleine Handkasse, wo wir ab und zu Geld reinwerfen, um Süßigkeiten aus der Box zu nehmen. Genau, auf der Küche sehen wir noch ein paar alte Demoschilder. Die sind, glaube ich, auch ganz interessant. Die sind teilweise.
Pressefreiheit ist kein Landesverrat, da sind wir wieder beim Thema.
Genau, das heißt, die sind teilweise noch von der Landesverrat-Demo, die es damals gab, nachdem bekannt wurde, dass es eben diese Ermittlungen gab.
Netzpolitik.org, eine gefeierte und auch eine kritisch beäugte Redaktion. Die Medienbranche selbst wertete das Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats damals als Angriff auf die Pressefreiheit und zeigte sich damals solidarisch. Unterstützerinnen riefen zu Spenden für die Redaktion auf und das war ziemlich erfolgreich. Die damals noch sehr kleine Redaktion konnte wachsen. Die Spendenfinanzierung des Mediums, die werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen.
Radio 1 Medienmagazin. Redaktionsbesuch.
Netzpolitik.org macht Journalismus, der sich über Spenden finanziert. Redaktion und Finanzierung sind strikt getrennt. Ich spreche jetzt mit Geschäftsführerin Anke Prochnau, die sich auch um die Spenden kümmert. 230.000 Euro waren es laut Transparenzbericht im ersten Quartal 2026, 13% weniger als erwartet. Von Anke Prochnau wollte ich daher wissen, wie geht man mit dieser Art von Unsicherheit um?
Ruhe bewahren. Also ich finde, genau, der Transparenzbericht zum ersten Quartal ist erschienen. Überraschenderweise hatten wir einen leichten Rückgang der Spendeneinnahmen. Wir wissen noch nicht genau, was es bedeutet, aber natürlich ist es etwas, wo man einen Moment anhält und sich das anguckt. Und dann den Kollegen Ole ansprechen, der für Spendencampaigning und so für Spendenaktionen zuständig ist, gemeinsam zu überlegen, wie bewerten wir das. Das ist das eine, da geht man sozusagen in die Aktion. Und das andere ist, auch ein bisschen ins Team reinzuhorchen, während da sozusagen, es gibt eine Beunruhigung und darauf auch zu reagieren. Das machen wir in der Regel im Wochenmeeting, das ist wöchentlich, heute auch wieder, heute am frühen Nachmittag. Da stelle ich auch jeden Monat die Spendenergebnisse vor. Das heißt, was jetzt im Transparenzbericht des ersten Quartals veröffentlicht ist, war schon angekündigt, weil ab Januar hatten wir diese Entwicklung und die hat sich eigentlich im März gefangen. Und jetzt muss man aber gucken, wie geht's weiter. Andererseits, netzpolitik.org hat Rücklagen. Das beruhigt natürlich auch. Also wir investieren ja gerade auch in die Reichweitenentwicklung, wobei wir uns auch versprechen, wir haben dann mehr Leserinnen, die auch zur Unterstützerin werden, die uns weiterempfehlen, die sozusagen auch eine größere Relevanz bewirken von netzpolitik.org. Und wir sind auch auf Insta neuerdings. Wir haben Social Media ausgebaut, auch durch diese Investitionen. Wir haben eine Stelle geschaffen, die ist studentisch, weil wir es erstmal ausprobieren wollten mit so einem Ballon, ne, wie funktioniert es. Und wir merken tatsächlich, dass wir da Menschen erreichen, die sehr schwer über die Homepage zu uns kommen.
Netzpolitik.org ist natürlich eine Organisation, die sehr kritisch auf die großen Plattformen schaut. Gleichzeitig seid ihr natürlich, das ist so das Stichwort, auf Reichweite angewiesen, die zum Teil eben auch über die großen Plattformen generiert wird. Instagram zum Beispiel. Wie löst ihr diesen Widerspruch für euch auf?
Ich glaube, das kann man nicht auflösen. Das sind Diskussionen, die wir lange gehabt haben, auch bevor wir natürlich dann diese Entscheidung getroffen haben im Team, dass wir das tun werden, weil es uns bleibt eigentlich keine andere Wahl. Also wir müssen da hingehen, wo die Menschen sind. Und wenn die sich auf diesen Plattformen bewegen, tun sie das ja auch, weil sie damit sozialisiert sind, weil das für sie auch eine Identität ist. Wir sind ja auch auf anderen Plattformen, da haben wir auch Zuwächse. Aber wir können an diesen großen leider im Moment noch nicht vorbei. Also was ich auch dann bemerkenswert finde, ist, dass netzpolitik.org dann doch pragmatisch genug ist zu wissen, wenn wir uns auf Zukunft auch weiterhin durch Spenden finanzieren wollen, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wer eine andere Idee hat, mich anrufen.
Würdest du sagen, netzpolitik.org ist ein skalierbares Modell für den Journalismus? Oder würdest du sagen, nee, das ist schon so individuell und vielleicht eben auch so speziell letztlich auch mit den Themen dann wiederum, die da dran hängen, dass man das nicht so nochmal reproduzieren könnte?
Das ist eine gute Frage. Also gemeinwohlorientierter Journalismus ist natürlich etwas, was, glaube ich, vor allem durch die Taz ein Thema geworden ist in der Medienlandschaft. Und in der Progressivität, wie die Taz immer auch mit ihrem Leiden umgegangen ist, unterfinanziert zu sein, haben die sich ganz schön was einfallen lassen. Und haben natürlich aber auch eine große Gruppe an Menschen in der Bevölkerung, die sich sehr stark mit diesem Projekt identifizieren und das auch realisieren, dass es eben so ein, man mag diesen Begriff nicht benutzen, aber doch schon Leuchtturmprojekt ist im positivsten Sinne. Aber der Leuchtturm hat auch immer zur Folge, dass drumherum wenig ist. So steht meistens immer relativ gut sichtbar auf irgendeiner freien Fläche. Und wir sind natürlich da auch ein Leuchtturm. Es gibt wenige Organisationen, die sozusagen sich auch als redaktionelles Angebot verstehen, die spendenfinanziert sind. Weil es ist natürlich heikel, wenn man weit vorausplanen will oder muss. Oder wenn man in Marktanteilen rechnet und eben im klassischen Sinne halt die Reichweite so ausbauen will, dass eben auch ein gewisses Vermögen sich zeigt innerhalb des Betriebs. Wo das natürlich auch darum geht, dass es sozusagen eine Wertsteigerung ist, dass der Laden irgendwann weiterverkauft wird, dass die, die in Verantwortung sind, auch bestimmte Gehälter bekommen oder eben auch solche Deals dann machen und dann weiterziehen zu einem anderen Medienunternehmen. Und das ist hier natürlich alles überhaupt nicht der Fall. Also es ist ja immer noch auch ein zivilgesellschaftliches Projekt, Netzpolitik.org. Und es ist verbunden damit, sich auch in den Inhalten treu zu bleiben, datensensibel zu sein und die Datensparsamkeit der Nutzerinnen auch zu akzeptieren. Und dann verbietet sich ein Abo-Modell. Es verbietet sich, Tracking zu machen. Und trotzdem haben wir ja Erfolg. So, natürlich hätten wir 2 Stellen in der Redaktion gerne mehr. Natürlich spreizen wir uns in der Verwaltung mit 4 Leuten, die alle so solitäre in ihrem Arbeitsbereich sind, ganz schön. Also, ne, wie vertreten wir das? Das sind Herausforderungen. So. Und schön ist natürlich, wenn man dann so getragen ist von den Menschen, die uns lesen, denen wir wichtig sind, die uns tolle Kommentare schreiben. Und manche vielleicht vergessen dann einfach auch mal zu spenden oder manche haben vor 15 Jahren einen Dauerauftrag mit 1 Euro angelegt und vergessen, dass man es vielleicht auch mal verdoppeln könnte. So. Und das versuchen wir so ein bisschen zu kommunizieren, indem wir auch regelmäßig auf unserer Website so eine kleinere Spendenaktion machen und sagen, Mensch, wollt ihr nicht Dauerspende werden? Wollt ihr nicht eure Dauerspende erhöhen? Und das müssen wir tun. Wenn wir das nicht tun, dann sozusagen werden uns auf der einen Seite des Spendenrohrs Menschen verlassen und andere kommen nicht nach.
Geschäftsführerin Anke Prochnau darüber, wie man sich als Medium mit Spenden finanzieren kann und was das für Vor- und auch Nachteile für Netzpolitik bringt. Und das war's für heute von unserem Redaktionsbesuch am 21. April bei netzpolitik.org. Nächste Woche gibt es wieder ein reguläres Medienmagazin und jetzt erstmal ein weiterer Besuch, und zwar in der Tanzhalle bei Radio 1. Bis nächste Woche. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie's gut. Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.